Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Festivals über Festivals an diesem Samstag hier bei Fazit. Unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Ein internationales Spielzeugmacher-Festival in einem verlassenen Hallenbad im Erzgebirge. Ein Kulturfestival zu Obdach und Wohnungslosigkeit und natürlich das Filmfestival in Venedig heute mit Christoph Waltz auf dem roten Teppich. Einer aber fehlt noch.
Du guckst immer irgendwann auf dein Leben zurück und auch wenn dann einen der Tod ereilt, dann ist das Leben rückwirkend gesehen auch irgendwie wie Knäckebrot. Also eigentlich unwichtig wichtig und man hat gelebt. Punkt.
Helge Schneider, quicklebendig, feiert heute seinen 70. Geburtstag und wir ihn auch. Und damit herzlich willkommen. Ja, das ist ein komplett anderer Sound, als man ihn kennt von den Black Keys. All My Life aus dem aktuellen Album No Rain, No Flowers. Venedig, die 82. Klappe. Man liest es in den Zeitungen, man kann es in den sozialen Medien beobachten oder man sieht die Stars halt direkt auf dem roten Teppich. Das ist allerdings nur wenigen vorbehalten, unter anderem meiner Kollegin Anke Lewicke. Anke, Venedig verwandelt sich in diesen Tagen des Festivals ja auch immer gewaltig, zumindest am Lido. Und ein bisschen versuchen wir das hier bei Fazit abzubilden, dieses Rennen um den goldenen Löwen und alles, was da drumherum passiert. Wie ist denn die Stimmung an diesem Samstagabend? Das ist ja traditionell auch der Haupttag des Festivals.
Ja, sie ist ziemlich trubelig und ich habe auch gebraucht, um hier überhaupt in den Festivalpalast reinzukommen, weil es gab erst einmal eine pro-palästinensische Demonstration und dann musste ich durch die Sicherheitskontrolle. Und im Festivalpalast ist dann jetzt gerade die große Gala-Premiere von Guillermo del Toros Frankenstein. Und da musste ich mich an den ganzen schick gekleideten Damen und Herrschaften, die da was Schönes getrunken haben, vorbeischmuggeln. Und jetzt sitze ich hier in diesem kleinen Studio der RAI, wo ich sagen muss, das hat sich eigentlich seit 30 Jahren nicht verändert. Es sind immer noch Klappstühle und so ein kleines Tischchen und die Scheibe zum Techniker könnte endlich mal geputzt werden.
Das Ganze aber in einem alten Palazzo, wie es sich in Venedig gehört.
Ja, der Palazzo ist sehr schön, sehr elegant, muss ich sagen. Und es gibt auch eine tolle Terrasse, wo wir immer hingehen können. Dann sehen wir den roten Teppich von oben und das habe ich heute auch schon mal gemacht.
Du hast gerade den Frankenstein-Film schon erwähnt, gedreht vom mexikanischen Regisseur Guillermo del Toro, der ja ein Fachmann für Monsterfilme ist. Man denke an Shape of Water, um eine mysteriöse Kreatur aus dem Wasser. Damit hat del Toro ja 2017 auch schon den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen, später dann sogar den Oscar. Was veranstaltet er mit Frankenstein in diesem Film?
Ja, man muss wirklich sagen, dass dieser mexikanische Regisseur ein Faible für Monster hat. Und Monster sind für ihn Außenseiter, immer geschundene Kreaturen, wie auch Mary Shelleys Urmonster in ihrem Frankenstein-Roman. Und auf der Pressekonferenz in Venedig hat del Toro gesagt, dass er bereits mit 7 Jahren die legendäre Frankenstein-Verfilmung aus dem Jahr 1931 gesehen habe.
Raised very Catholic. And I never quite understood the saint.
Ja, del Toro sagt, dass er sehr katholisch erzogen wurde, aber irgendwie hatte er nie richtig verstanden, was Heilige sind. Und als er dann Boris Karloff, den Urdarsteller von Frankensteins Monster, auf der Leinwand sah, da wusste del Toro, wie ein Heiliger oder ein Messias aussieht. Ja, und del Toro erzählt den Frankenstein-Mythos aus 2 Perspektiven, also erstmal aus der Perspektive des Erschaffers Frankenstein und dann aus der Sicht der Kreatur. Und das ist alles sehr bildgewaltig, sehr gothic, sehr düster und überladen mit auftrumpfender Musik. Und es ist aber auch alles ziemlich splattermäßig, blutig. Also das Publikum hat immer aufgeschrien und ich muss sagen, ich war so seltsam enttäuscht, weil del Toro mit seinen Monstern zuvor, die waren so liebevoll ausgestattet, hatten ein überraschendes Eigenleben. Also ich muss dann nur eben an das Wassermonster aus Shape of Water denken mit seinen schimmernden Schuppen und impulsiven pulsierenden Kiemen, die es hatte. Und da ist man so richtig mitgegangen. Aber dieses Monster hier ist eine zusammengeflickte Figur, die ich auch mit der Nähmaschine hätte machen können. Und vielleicht ist dieser Stoff einfach zu richtig, zu passend für diesen Regisseur. Und deshalb hat es dieses Mal nicht hingehauen.
Aber Anke, Christoph Waltz ist doch mit dabei. Stichwort Splatter, man kennt ihn ja auch schon als Bösewicht in Tarantino-Filmen. Hat er einen großen Auftritt, auch wenn er nur eine Nebenrolle spielt?
Naja, es geht so. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Krux dieses Films, dass dieser Del Toro, der sonst seine Figuren wirklich sehr liebevoll zeichnet, die sind alle so holzschnittsartig. Also Christoph Waltz spielt hier einen Arzt, der alles finanziert für Frankenstein, der aber so seltsam blass bleibt und der nicht dieses perfide Böse hat, wie man ihn so bei Tarantino kennt. Und nach 40 Minuten muss er dann auch das Zeitliche segnen. Aber auf dem roten Teppich hat er sich eben sehr wohl gefühlt und Del Toro hat ihn auch sehr herzlich umarmt.
Ist denn dieser Frankenstein-Film eher ein Ausreißer aus dem bisherigen Festivalprogramm oder passt er da irgendwie auch rein?
Der passt irgendwo auch rein und das ist dann auch wieder das Spannende auf einem Festival, dass wir ja doch immer die Filme querlesen. Also natürlich hätte man diesen Frankenstein-Stoff ja auch für unsere heutige Zeit öffnen können. Also das Ganze auch ein bisschen so KI als Monster. Das wäre vielleicht was gewesen und die Regisseure hier scheinen sich jetzt in Venedig überhaupt zu fragen, wie kann man überhaupt von unserer Welt noch erzählen, von den Ängsten, die wir alle irgendwie haben. Und vielleicht ist das Genre dann doch mit seinen Konventionen, die wir alle kennen, eine gute Matrix für unsere Gefühle, wo wir uns wiederfinden können. Und da ist ein anderes Beispiel sicher der Film von Yorgos Lanthimos, Bugonia, wieder mit Emma Stone in der Hauptrolle, ein Verschwörungsthriller. Und zwar geht es da um zwei Rednecks, die sich irgendwie im Stich gelassen fühlen vom Staat irgendwo in der US-amerikanischen Pampa und sie denken, Aliens machen unsere Welt dem Erdboden gleich und ihre Anführerin ist eben eine Konzernchefin, die wird von Emma Stone gespielt und die fasst diesen Film wie folgt zusammen.
There is so much that's happening that I think is reflective of this point in time in our world and it's told in a way that I found really fascinating and moving and funny and fucked up and alive.
Ja, und Emma Stone hat wirklich recht, wenn sie sagt, der Film ist sehr gegenwärtig, weil er erzählt von einer Wut von Menschen, die sich übersehen fühlen. Und diese Wut bestimmt die Form des Films. Also es ist ein lauter, schriller Film. Und er löst bei uns genau das aus, was Emma Stone eben gesagt hat. Er bewegt uns, er bringt uns zum Schreien und der Film ist auch fucked up. Also er ist auch ziemlich zynisch, was sein Amerika-Bild betrifft.
Ja, über den Lanthimos-Film haben wir ja auch schon gesprochen vor ein paar Tagen. Im Wettbewerb läuft ja auch ein neuer Film des Koreaners Park Chan-wook, No Other Choice. Und das südkoreanische Kino hat ja eine wahre Meisterschaft des Genre-Kinos entwickelt. Wie schaut's hier aus?
Ja, das stimmt. Also das südkoreanische Kino ist wirklich schonungslos und zugleich sehr unterhaltsam, wenn es darum geht, von Klassenunterschieden und Existenzkämpfen zu erzählen. Also wir müssen nur an den Oscar-Gewinner Parasite denken. Und hier in dem neuen Film von Park Chan-wook, No Other Choice, lernen wir so eine Mittelklasse-Familie kennen und dem Vater wird gekündigt. Er hat in einer Papierfabrik gearbeitet und nun sieht er sein Eigenheim, das Leben seiner beiden Kinder, die Tennisstunden, Auto. Also dieses schöne Leben ist irgendwie gefährdet und weil diese Papierindustrie überhaupt in der Krise ist, weiß er, dass er seine Mitbewerber irgendwie ausschalten muss. Und dafür hilft ihm die Waffe, die er von seinem Vater geerbt hat. Und wie er das jetzt so seinen perfiden Plan umsetzt. Das ist einerseits brutal, das ist aber auch eine Slapstick-Komödie, das ist eine Gesellschaftssatire. Man lacht, man schreit und es ist wirklich sehr stylisch und auch elegant inszeniert, wie er diese ganzen Mitbewerber aus dem Weg räumt. Das sind so Szenen, seine Frau kommt ihm auf die Schliche, sie buddelt eine seiner Leichen aus, während er in einem anderen Garten schon die nächste wieder in einer Parallelmontage vergräbt. Und trotzdem gibt es dann in der Familie so eine Komplizenschaft. Und ja, ich muss sagen, Azad Rife ist sicher der Film, der bis jetzt hier am meisten umjubelt worden. Eine abgefahrene Genreinterpretation. Und es geht hier ja einerseits um so eine Besitzsicherung, die man auch ganz schrecklich findet, was die Familie da eigentlich macht. Aber trotzdem ist man irgendwie auch auf der Seite der Familie, weil man weiß, dass die südkoreanische Gesellschaft ihnen höchstwahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit lässt. Also der Titel wird hier wirklich der Geschichte nur Asser Scheuß gerecht.
Klingt nach einem Film, auf den wir uns auch wirklich freuen können, wenn er in den Kinos dann anläuft. Anke Lewicke über die heutigen Wettbewerbsfilme beim Festival in Venedig. Vielen Dank, Anke, und viel Spaß noch.
Ja, arrivederci. Ich gehe jetzt wieder auf meine Terrasse.
Heute Abend ist das Festival Popkultur in Berlin zu Ende gegangen, das größte seiner Art in Deutschland. Ein Festival, bei dem nicht nur Bands auf der Bühne spielen an verschiedenen Orten in der Stadt, sondern auch diskutiert wird über die Themen, die die Branche umtreiben. Es ist ein staatlich finanziertes Festival. Im Winter stand es wegen der drastischen Kulturkürzungen in Berlin sogar ganz auf der Kippe. Jetzt aber gab es ganze 6 Festivaltage, nicht gerade wenig. Mit dabei für Fazit war mein Kollege Tobi Müller, ein Veteran der Popkultur, der jetzt direkt vom Festival ins Studio gekommen ist. Hallo Tobi.
Hallo Marietta.
Das Gelände der Kulturbrauerei im Bezirk Prenzlauer Berg ist schon immer das Festivalzentrum mit den Hauptacts. Was war denn dort heute los? War es so ein krönender Festivalabschluss, wie man sich das wünscht?
Na, es hatte am meisten Publikum, aber dass das Festival jetzt an 6 Tagen stattfindet, statt nur an 2 oder 3, wie es eigentlich war, führt auch dazu, dass es gar nicht mehr so im Zentrum ist eigentlich. Es ist wie nochmal ein neues Festival am Schluss. Und da kann man schon sagen, im Vergleich zu den Jahren davor, dass da einiges los war. Gestern mit dem Berliner Rapper deutschlandweit, sehr weit vorne, also auch sehr berühmt, Upsilon. Also so eng habe ich schon lange nicht mehr gestanden in einem Saal. Tatsächlich jetzt, während wir reden, spielen die Nerven aus Stuttgart, eine weitere große Rockband, dass die hier auch Headliner spielen, ist ein bisschen neu für das Festival. Aber wirklich was ganz Besonderes habe ich heute gesehen. Diese Stunde hat mir fast einen ganzen Tag ersetzt, nämlich Elfter Klang aus Dänemark. Eine Band, die es auch schon fast 20 Jahre gibt. Beim Berliner Label City Slang kommen die raus. Und das ist so etwas ein bisschen krautrockiges, sehr romantisches auch, aber sehr soulig gespielt. Dann wieder, man kann es fast nicht beschreiben, auch wieder mal eine Band zu sehen. Nicht einer oder ein EinzelkünstlerInnen mit Computer, die alles vom Band nehmen, die was entwickeln, die einen eigenen Sound haben. Meine allerdings sehr norddeutsche, also ein bisschen kühlere Begleitung meinte heute Abend. Der sieht ein bisschen aus wie ein Vertrauenslehrer in so einer schicken Schule mit Beton und viel Teppich und so. Aber nach 10 Minuten hat er das nicht mehr gesagt. Und hat uns alle gekriegt. Was sie am Schluss gemacht haben, ist ins Publikum zu gehen. Ich glaube, wir haben das übertragen zwischen 7 und 10 ein Stück weit des Konzertes. Unbedingt nochmal reinhören da. Sind sie ins Publikum gegangen, ganz akustisch, und haben nur mit einer akustischen Gitarre mit uns ein bisschen gesungen und wir haben ein bisschen Chor gemacht, die waren mittendrin. Habe ich schon lange nicht mehr so erlebt, eine Band, die so unterschiedliche Leute eine Stunde lang so fesseln konnte. Ja, ein Plädoyer für eine Band.
Ja. Ja? Das ist ja schon bei diesem Festival eine ganz andere Atmosphäre als bei so typischen, sage ich jetzt mal, Musikfestivals mit Riesenbühnen und Riesenacts und dann Menschen, die vielleicht auch noch zelten und da ein Wochenende verbringen. Eher so eine, würde ich sagen, Erwachsenenveranstaltung. Und wenn man jetzt auch noch sagt, staatlich gefördert, hört sich eigentlich ziemlich uncool an.
Naja, es war keine Teenie-Veranstaltung, das sind wir ja auch beide schon lange nicht mehr, Marietta, um das mal so zu sagen. Das ist natürlich schon richtig. Man muss aber auch sagen, dass der Markt einfach ein komplett anderer ist. Naja, als man staatlich gefördert, als man da noch Pfui gesagt hat, früher war der Markt einfach noch existent. Heute dient dieser Markt eigentlich nur noch den Spitzen. Das sind Effekte der algorithmischen Verteilung von Musik auf den Streaming-Plattformen natürlich. Das heißt, die haben heute eine ganz andere Aufgabe. Das ist etwas wie ein Mittelbau zum Beispiel zu stärken, Dinge möglich zu machen, die der Markt eben nicht mehr hergibt. Und das muss sich dann auch bewähren, das ist klar. Und eins dieser Mittel, das zu machen, sind die sogenannten Commissioned Works, zu Deutsch Auftragsarbeiten, wo einzelne KünstlerInnen oder eben auch Bands eigentlich machen können, was sie wollen. Einfach was anderes und ein bisschen mehr. Das können Bühnenbilder sein, eine polnisch-deutsche Künstlerin hat von ihrer Kindheit erzählt, zwischen Katholizismus und Migration in Nürnberg, oder eben wirklich sehr beeindruckend. Das war am Mittwoch im Silent Green, eine ganz andere Venue, also nicht Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg, sondern so ein Multikulturzentrum im Bezirk Wedding. Die Band Aetna aus Dresden, das ist so ein bisschen dunkler, gothic-artiger Elektro von der Sängerin und ihrem Produzenten, ganz interessant. Und die haben dann mit dem Ensemble Reflektor mit ganz vielen Streichern ein ganz wunderbares Set gespielt, eine Stunde lang. Ich mag die Band sonst nicht so besonders, muss ich sagen, aber mit diesen Streichern habe ich gesehen, okay, das gab es jetzt wirklich nur da. Come With Me ist ein Song, der rund 5 Jahre alt ist. Man hat es bei den Streichern schon ein bisschen gehört. Es klingt fast ein bisschen nach Bittersweet Symphony, der Hit aus den 90er Jahren von The Verve. Hat sie auch so angesagt tatsächlich, dass sie dem Arrangeur gesagt hätten, kannst du was in der Art machen? Und das haben sie dann gemacht mit diesen Streichern. Es gibt ganz unterschiedliche Momente, auch sehr viel stillere, wo mehr Platz war, wo die Streicher Akzente machen konnten. Es klang auch erstaunlich gut in dieser Betonhalle, die sehr schwierig zu mischen ist, dass man da einen guten Klang kriegt. Da hat man sofort verstanden, warum es dieses Festival eben braucht oder was es eben anders machen kann als andere.
Also eine Veranstaltung, die durchaus auch unbekannten Bands und Musikern Chancen eröffnet. Kurzfristig, wir haben es kurz erwähnt, wäre das Festival beinahe den Kürzungen zum Opfer gefallen und wie haben die sich dann doch gerettet?
Ja, gut, das ist eine längere Geschichte. Also in kurz kann man sagen, dass sich die Direktorin vom Music Board, das ist die Pop-Stelle, Pop-Förderstelle vom Land Berlin, die das Festival ausrichtet, Marie von der Heidt. Er ist dann auch die Chefin dieses Programms quasi mit 3 KuratorInnen, mit denen sie es zusammen gemacht hat. Die mussten den Abgeordneten beibringen, ihr könnt nicht das, was wir uns wegnehmen wollt vom Globalbudget, einfach jetzt nur diesem Festival wegnehmen. Titelscharf sparen heißt das in der Kulturpolitik. Und da hat sie 2-3 Monate gebraucht und hat das dann rumgekriegt, dass sie das quasi sparen konnte in ihrem Haushalt, wo sie wollte. Sie hat mir das ein bisschen erklärt, wie das gegangen ist und vor allem auch, was das fürs Festival hieß.
Naja, wir hatten durch diese ganze Kürzungsthematik natürlich viel weniger Planungsvorlauf. Normalerweise fangen wir im November des Vorjahres an, jetzt haben wir im Februar, März angefangen. Da haben wir uns natürlich relativ viele Absagen eingefahren. Aber ich finde, das merkt man dem Programm jetzt gar nicht so an. Wir waren da doch noch ganz glücklich. Wir haben das Programm vor allem etwas gestreckt. Es passiert nicht mehr so viel gleichzeitig, dafür verteilt auf mehr Tage. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die einzelnen Tage nicht ganz so vollgepackt sind, wie das früher mal war. Das hat die positive Seite, dass man sich nicht so doll entscheiden muss, wo man jetzt hingeht und viel mehr mitbekommen kann.
Das stimmt so. Allerdings ist die kulturpolitische Gefahr nicht weg. Also die Kultursenatorin Berlin, Sarah Wedel-Wilson, hat eine irritierend kurze und nichtssagende Ansprache gehalten bei der quasi mittleren Eröffnung am Mittwoch vom Festival, wo sie eigentlich gar nichts gesagt hat und dann auch sofort wieder ging. Das habe ich so noch nie erlebt in über 10 Jahren Popkultur, dass da so gar nichts kam. Gerade in diesen Krisenzeiten hätte irgendwie ein Bekenntnis kommen müssen oder vielleicht auch eine Warnung, dass es noch nicht klar ist, wie es weitergeht. Da kam gar nichts, sofort wieder gegangen. Sehr ungewöhnlich, zumindest dieser Auftritt der Kultursenatorin. Also ausgestanden ist das noch nicht.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, hat das Festival durch diese Kraftanstrengung möglicherweise sogar etwas gewonnen?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Sie ist auch berechtigt natürlich. Ich würde mich da immer sträuben zu sagen, dass Sparen wirklich was hilft. Aber in dem Fall muss man sagen, ja, ich glaube, es waren ein paar Dinge eingefahren gewesen in den Jahren davor, dass man sich für Headliner, also für berühmte Bands auch entschieden hat, die auch ein anderes Publikum bringen und nicht so quasi nur das Erwachsene oder Nerdige, was du angesprochen hast. Marietta, das ist auf jeden Fall was. Stärker mit der lokalen Szene zusammenarbeiten, auch mit Verbänden, mit Labels vor Ort und so weiter, die zusammen zu führen, wie an einem Abend im Festsaal Kreuzberg, auch auf das Goethe-Institut zuzugehen und sagen, wir machen einen Abend mit Georgien und Aserbaidschan zum Beispiel. Da hat sich das Festival einfach geöffnet und tatsächlich auch entzerrt, dass sehr viel unterschiedliche Publika, würde ich es mal nennen, da einen Zugang gefunden haben. Und das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, es hatte einfach deutlich mehr Publikum.
Tobi Müller mit einer Bilanz des Popkulturfestivals in Berlin, das heute Abend zu Ende gegangen ist. Tobi, sag mal nochmal was ganz anderes. Wie ist dein Verhältnis zu Helge Schneider?
Ich habe eine Weile gebraucht, vielleicht auch als Schweizer, bis ich in diesen Ruhe. Ist das wahr?
Ja.
Also ich bin ja auch ein alter Jazzfreund tatsächlich, von daher hatte ich dann schon so einen Zugang zu Helge Schneider. Aber ich finde, er macht etwas, was wahnsinnig selten ist in Deutschland, nämlich Er verkauft ja eine Art scheinbaren Dilettantismus. Und wenn man da genauer hinhört und ihn live sieht, merkt man ja, oh, das ist aber ziemlich gut gemacht. Das ist wahnsinnig gut getimt. Die Wiederholungen, wenn er dann auch Sprachcomedy macht, wie er da so in eine Alltagssprache sich reindreht und sie dann überhöht zum Beispiel. Aber auch einfach, was er musikalisch macht, wo man erst denkt, ja, das ist ein bisschen Trash, das ist ein bisschen Dilettantismus. Aber nein, das ist wirklich schwer gearbeitet, von großem Talent durchzogen. Und das eine Umkehrung von dem, was man sonst macht. Und da habe ich einfach ein sehr großes Herz. Abgesehen davon finde ich alberne Komik einfach immer meistens am lustigsten.
Heute wird er 70 Jahre alt, Helge Schneider. Musiker, Komiker, Schriftsteller, Film- und Theaterregisseur, Schauspieler und Clown. Und vielleicht kann man ja auch sogar sagen Genie. Helge Schneider, bis heute hochproduktiv, der gute Mann. Niklas Wandt über die Karriere der Kunst- und Kultfigur.
Ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen und ich erinnere mich als Kind, wir hatten ja nie einen blauen Himmel. Das war ja immer alles so bräunlich-grau. Überall war Ruß und wenn die Wäsche aufgehängt wurde, war da immer schnell ein Grauschleier drauf und so weiter. Und da habe ich gedacht, irgendwann, nee, das muss ich mir schön bunt machen.
Und diesen Wunsch erfüllt sich Helge Schneider noch heute auf der Bühne. Im engen knallblauen Anzug mit Haifischkragen, Plateaustiefeln und einer verrutschten Perücke. Der rumpelnde Altherren-Swing mit Heimorgel, darüber das charakteristische Kauderwelsch. Fertig ist die singende Herrentorte. Helge Schneiders Bühnenfigur, die wirkt wie die Fiebertraumversion eines Alleinunterhalters, irgendwo im Hinterzimmer einer Ruhrgebietskneipe.
Mädchen, schäm dich nicht, wenn dich ein Mann anspricht. La-di-da-di-ho.
Mit 15 bricht Helge Schneider die Schule ab. Wenig später wird er per Sonderbegabtenprüfung zum Klavierstudium zugelassen. Aber auch dort hält er es nur ein Jahr aus. Er will schließlich einfach nur Musik machen. Der Anfang seiner Karriere ist ziemlich prekär.
Und dann habe ich mir irgendwann mal Geld geliehen und wirklich eine Hammond-Orgel gekauft. Und dann musste ich die wieder zurückgeben. Ich habe ja nichts damit verdient. Dann hatte ich aber irgendwie 800 Mark über und da habe ich mir ein Tenorsaxophon gekauft. Habe das reparieren lassen, notdürftig. Bin dann eigentlich Saxophonist geworden. Und dann irgendwann kam ich zum ersten Mal irgendwie in so eine Band, wo man auch auf Tournee ging.
Mit der Folkband Bröselmaschine werden die alternativen Rockbühnen der BRD abgeklappert. Zu Hause im Ruhrgebiet macht Helge Schneider alle möglichen Gelegenheitsjobs und geht wann immer er kann zum Jazz, wie er es so schön nennt. In Clubs, Keller und Kaschemmen, in denen er mit oft deutlich älteren Herren alles von Oldtime über Swing bis Bebop spielt. Was ihm dabei hilft, seine unheimliche Musikalität. Schon als Teenager beherrscht Helge Schneider einen Haufen Instrumente.
Zufall. Das ist sowieso eins meiner größten Lebensmotto. Weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber Zufall. Der ist eigentlich mein Freund. Den ersten Kontrabass habe ich mit 13 Jahren mir dann gekauft. Ich bin konfirmiert worden und dann hatte ich irgendwie 400 Mark. Dann bin ich ins Musikgeschäft gegangen, hier in Mülheim an der Ruhr. Und dann sagte der Herr Hübner, der war schon über 70, glaube ich, pass mal auf, ich hole mal was aus der Küche und holte einen Kontrabass raus. Hat er gesagt, für 250 Mark kannst du den haben. Okay, bin ich mit dem Bass nach Hause gegangen. Ohne Hülle, ohne alles, so über die Straße.
Trompete, Saxophon, Gitarre, Klavier, Vibraphon, Kontrabass, Schlagzeug. Auf der Bühne tingelt Helge Schneider heute noch zwischen seinen vielen Instrumenten hin und her. Den Jam-Sessions seiner Jugend hat Schneider mit seinem Film Jazz Club im Jahr 2004 ein augenzwinkerndes Denkmal gesetzt.
Charlie Weiss, mit dem ich ein Duo hatte, Schlagzeuger, der war 20 Jahre älter ungefähr. Oder Peter Thoms. Das waren so die Schlagzeuger, die eben diese alten Stile auch drauf hatten. Das waren im Grunde genommen Amateure, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so habe ich mich auch gesehen. Ich wollte ja auch damals mit Geld nichts zu tun haben. Ich wollte ja Musik machen und nicht Geld verdienen. Irgendwann hatte ich dann Kinder und dann musste ich Geld verdienen. Und dann habe ich dann meine Show erfunden, weil ich habe keine Band gefunden, die dann praktisch mit auf Tournee ging.
Helge Schneiders Solo-Shows machen ihn ab den späten 1980er Jahren immer bekannter. Ein anarchisches Musikkabarett, das das tradierte Humorverständnis ad absurdum führt. Mit dadaistischen, kindlichen Sprachspielen, Pointen, die ins Leere laufen, Stille, Scheitern und plötzlichen Einlagen von Bebop, Blues, Bossa Nova oder schmierigem Schlager. Zwischendurch bricht aus Schneider selbst oft ein ungläubiges Lachen hervor.
Dann habe ich eine ziemliche Freiheit, ne? Ist ja klar, kann ich machen, was ich will. Und da erfinde ich natürlich auch die besten Sachen und meisten Sachen, ne? Man muss sich dann auch fallen lassen.
Das ist der Sprung ins kalte Wasser. Ohne Mut geht sowas nicht. Und Mut hat damit zu tun auch, dass man cool ist. Das ist, glaube ich, die Feder meines Tuns. Immer cool bleiben. Das heißt, sich nicht aufregen. Auch wenn du dir jetzt heute unsere Welt anguckst, ne? Man muss echt cool bleiben.
Ich habe auf den Teppich gekotzt und die Kotze weggemacht. La 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 la, es war sehr, sehr unappetitlich.
Helge Schneiders Heimatstadt Mülheim an der Ruhr ist Kulisse seiner 5 Kinofilme. Und die Charaktere, die all seine Formate bevölkern und beleben, sind inspiriert vom echten Leben. Jahrelang hat Schneider aufmerksam zugehört. An den Kassen, Theken, Tresen und Stehtischen. Dabei bleibt er stets liebevoll und wird nie verächtlich. Ein sympathischer Gegenentwurf zum Mainstream des deutschen Nachwendehumors, mit dem Helge Schneider auch noch mit 70 Jahren seine ureigene Nische besetzt. Als Renaissance-Mensch der Unterhaltung. Swingender Multiinstrumentalist, Sprachakrobat, Blödelbarde und auf der Bühne am besten alles in möglichst unvorhersehbarem Wechsel.
Manchester liegt in England. Ah ne, Entschuldigung. Dachte mir her. Na, 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 na. Da, da, da. Da, da, da. Da, la, 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 la.
Niklas Wandt über Helge Schneider, Renaissance-Mensch der Unterhaltung. Seifen mit 2 F. Das Städtchen im Erzgebirge ist international bekannt für seine Holzschnittstradition, vor allem Christbaumschmuck. Aber Seifen und überhaupt das gesamte Erzgebirge, das ist auch geprägt von lokalen Spielzeugmachern, die jetzt internationale Kollegen zum ersten europäischen Spielzeugmacher-Festival eingeladen haben. Im Zusammenspiel mit der Kulturhauptstadt Chemnitz und mit dem Ziel, über die örtlichen Traditionen hinauszuweisen, worauf schon der Austragungsort auch hinweist, nämlich das Ganze findet statt in einem leerstehenden Spaßbad. Vor der Sendung konnte ich mit dem Veranstalter Markus Weber darüber sprechen, selbst Holzspielzeugmacher und Holzgestalter. Guten Abend, Herr Weber.
Guten Abend.
Könnten Sie uns mal einen kleinen Eindruck vermitteln, was da in diesen Tagen in einem leerstehenden Schwimmbad in Seifen abgeht? Wahrscheinlich ist es dort ja auch wahnsinnig laut und akustisch so ein bisschen schwierig, wie man es aus den Schwimmbädern kennt, oder?
Das ist tatsächlich sehr angenehm, die Atmosphäre. Man kann sich das vorstellen wie in einer Messe. Es ist ein wirklich schönes, buntes Miteinander. Das Ambiente des Bades, also es ist ja ein Spaßbad gewesen, in dem wir hier sind, das ist sehr farbenfroh geschaltet und passt eben auch sehr gut zu den Produkten, die hier gezeigt werden, zu den verschiedenen Objekten, Spielen aus Holz.
Das heißt, die Aussteller, die stehen da in den leeren Becken und haben dort Sachen mitgebracht, ja?
Ganz genau. Aus ganz Europa haben wir Aussteller da und laden ein, die Produktpaletten auszuprobieren, Kugelbahnen, Legespiele, als Mandalas aus Holz, genauso wie Holzautos, die hier gebaut werden konnten. Oder wir hatten auch einen Hersteller, der Fallschirmspringer hat bauen lassen. Und das bietet sich ja an, diese Fallschirmspringer dann auch mal hier in den hohen Hallen des Sportbades fliegen zu lassen. Das Schöne ist, dass eben Spielzeugmacher, Holzgestalter aus ganz Europa da sind.
Mhm. Erzählen Sie mal, Sie haben das ja wahrscheinlich auch kuratiert und ein bisschen geschaut, wen kriegen wir, wen laden wir ein oder darf da jeder kommen?
Also das ist wirklich von großen Skulpturen, dass Künstler sich mit Großskulpturen in spielzeugartigen Duktus beschäftigen, bis hin zu tatsächlich Spielzeugherstellern, die eben entweder didaktisches Spielzeug herstellen oder eben einfach Dinge herstellen, die Spaß verbreiten, die Spaß machen. Und da haben wir eingeladen Gestalter aus ganz Europa und aber auch eben die Spielzeugmacher, die wir hier in Seifen haben. Und es ist eine wunderbare, bunte europäische Mischung. Und darüber hinaus haben wir aber auch Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus Japan und USA da.
Wie wichtig ist Spielen, Herr Weber?
Das ist das Wichtigste hier. Und das Schöne ist, das hört ja auch nicht auf, dass man irgendwann, wenn man aus den Kinderschuhen herausgewachsen ist, fertig ist mit Spielen. Hier spielen alle. Spielt jung und alt zusammen. Und ja, das ist etwas, was man nie verlernen sollte, was die Leute, die hier sind, auch mit dem Herzen tun.
Seifen lebt von dieser erzgebirgischen Tradition. Dennoch fragt man sich, wie man als Spielzeugmacher, als kleiner lokaler Betrieb überleben kann oder sich sogar an so einem internationalen Markt durchsetzen kann.
Genau, da muss man dazu sagen, Spielzeugmacher, so nennt sich der Beruf, den man lernt, wenn man diese Art Holzbearbeitung betreibt, Holzspielzeugmacher. Das ist, in Seifen ist die einzige Schule, wo man diesen Ausbildungsberuf nach wie vor erlernen kann. Die Hersteller hier vor Ort, die stellen in erster Linie sogenannten Raum- und Tafelschmuck her, sprich das, was wir meistens zu Weihnachten uns ins Zimmer oder ins Fenster stellen, Schwibbögen, Nussknacker, Räuchermänner. Und das sind Artikel, die ja nach wie vor auch gefragt sind weltweit, worüber wir uns sehr freuen. Und das funktioniert auch global nach wie vor sehr gut.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eben auch nur ein Teil dieses Spielzeugfestivals oder spielt vielleicht gar nicht so eine große Rolle in diesem Schwimmbad. Herr Weber, vielleicht noch ein paar Worte zur Hochschule Schneeberg. Das ist, glaube ich, das einzige Studium im deutschsprachigen Raum für Holzgestaltung und zwar schon seit DDR-Zeiten. Könnte Seifen, könnte das Erzgebirge heute noch Spielzeugmacherbetriebe haben, wenn es Schneeberg nicht gäbe?
Also wir profitieren sehr gut voneinander, würde ich sagen. Die Professoren und Professorinnen, die in Schneeberg tätig sind, die kommen zum Teil eben aus der Branche. Hier sind gelernte Spielzeugmacher, Spielzeugmacherinnen und andersrum sind die Gestalter, die von der Hochschule da abgehen, eben auch gefragte Leute in der Branche hier vor Ort, die den neuen Zeitgeist aufnehmen und neue Impulse auch wieder in die traditionelle Branche einbringen.
Und wie würden Sie diesen neuen Zeitgeist beschreiben? Also wie zeigt er sich dann konkret?
Da geht es eben insbesondere darum, dass man moderne, reduzierte Formen einfließen lässt in die traditionellen Gestaltungen, ohne das traditionelle Handwerk dabei zu vernachlässigen. Also Handwerk und moderne Gestaltung gehen Hand in Hand. Und das ist etwas, was gut funktioniert und was auch gut angenommen wird, wiederum von den Kunden.
Gab es sowas wie ein Highlight?
Ich würde sagen, das Highlight war die Firma Krabat, die wir zu Gast haben. Eine Firma, eine Holzspielzeugfirma aus Katalonien in Spanien, die hier ihre bunte Produktpalette gezeigt haben. Und die eine ganz eigene Art des Spielens vermitteln mit ganz einfachen, reduzierten Formen. Und das ist etwas, was mich sehr anspricht.
Markus Weber über das erste europäische Spielzeugmacherfestival in Seifen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, wunderbar. Vielen Dank Ihnen auch.
Und jetzt kommen wir hier wohl zu einer wirklich unerwartbaren Veranstaltung. Hinschauen, einem Kulturfestival zu Obdach und Wohnungslosigkeit, bei dem es um Geschichten, Ängste und Sehnsüchte von Obdachlosen ging. Gerd Brendel war für uns dort in Berlin-Lichtenberg.
Nachmittags auf dem Platz vor dem Berliner Bahnhof Lichtenberg. Der öffentliche Raum ist hier für viele Wohn- und Esszimmerersatz. Eine Gruppe sitzt auf dem Boden vor Döner und Pommes. Ein Rollstuhlfahrer kommt dazu und räumt ein paar Bierflaschen aus seiner Tasche. Zwei Streifenpolizisten schlendern vorbei und schauen angestrengt geradeaus.
Menschen ohne Obdach leben auf der Straße, sind ständig auf der Bühne eigentlich.
Nur Applaus bekommen die Obdachlosen dafür so gut wie nie. Regisseur Martin Heesch will das ändern und organisiert mittlerweile zum zweiten Mal mit Initiativen vor Ort das Kulturfestival zu Obdach und Wohnungslosigkeit. Der Titel Hinschauen ist Programm.
Hinschauen versteht sich als Einladung, dorthin zu schauen, wo man im Alltag eigentlich wegschaut. Und das Hinschauen-Festival will eigentlich aufmerksam machen, diesen Menschen eine Bühne, eine wirkliche Bühne geben, wo sie angeschaut werden, wahrgenommen werden.
Zum Beispiel als Hänsel und Gretel in einer neuen Version des alten Gebrüder Grimm-Märchens, die Martin Heesch zusammen mit den Darstellern und Darstellerinnen geschrieben hat.
Currywurst!
Geil! Currywurst!
Ja, mit Pommes frites und der schwarze Kirschtorte haben.
Mit Schlagsahne?
Oh, natürlich!
Wie es ist, hungrig und ohne Obdach. Ohne Orientierung, nachts draußen zu sein, egal ob im Wald oder im Großstadtdschungel, hat Hänsel-Darsteller Detlef oft genug selbst erlebt. und auch die Sehnsucht nach ein paar Tagen und Nächten ohne Sorgen.
Oh, ist das schön weich.
Oh, und eine richtige Matratze und nicht so ein stinkendes Rosa.
Und es riecht nach Orchideen.
Oh, echte Federbetten, Mann, das gibt's ja nicht.
Und kein Floh.
Und die trügerischen Pfefferkuchenhäuschen? Wem gehören die in der realen Welt zwischen Leben auf der Straße und der eigenen Wohnung, bei der es hoffentlich auch im nächsten Monat noch für die Miete reicht?
Eine Spielerin ist einfach bei einer Leiharbeiterfirma und ich empfinde das als modernen Sklavenmarkt. Die hat einen Vertrag, sie macht es eigentlich gerne, sie sagt, das ist immer Abwechslung. Aber die muss immer verfügbar sein.
Trotzdem.
Es gibt einen geringen Prozentteil, die sagen, ich will so leben.
Quasi als Landstreicher in Eigenregie. Dagegen ist der Alltag oft bestimmt von der Suche nach dem nächsten Schlafplatz, nach Essbarem, nach einer Waschmöglichkeit. Ein paar dieser Alltagsgeschichten hat Hesch aufgenommen und zu einem Audiowalk zusammengestellt. Die Kopfhörer und Sender dazu können die Besucher, Besucherinnen am Festivalstand vor dem Bahnhof Lichtenberg ausleihen. Es sind Geschichten vom Scheitern, aber auch von Beharrlichkeit, von Familientramen und Sehnsüchten.
Also ich bin Niki, ich bin 31 Jahre alt. Letztes Jahr bin ich auf die Straße gekommen wegen einer Trennung.
So, ich bin René, 51. Ich bin seit 26. Oktober auf der Straße diesen Jahres. Das geht bei uns los, wenn wir auf der leeren Straße als Gruppe schlafen. Wird um 6 wird dort geweckt. Dann trinken die alle ihren Kaffee. Einer, meistens ich bin das dann, geht dann 6:45 los zum Netto. Müssen wir ehrlich sagen, holt ein Frühstücksbier. Dann auf der dritten Straße wieder eine Rollstuhlfahrer schnurren, betteln. Wie soll ich es weiter sagen? Halb fünf fährt einer wieder zur leeren Straße, holt Nummern, diese Einlassnummern für die ganze Gruppe.
Es gibt immer eine Unterkunft, aber es ist nie ein Zuhause.
Nein, die Straße ist kein Zuhause und ein Bahnhofsvorplatz ersetzt nicht die eigenen vier Wände. Für niemanden. Aber mit den Geschichten im Ohr werden die, die hier leben, für ein paar Minuten zu Nachbarn und Nachbarinnen auf Augenhöhe.
Gerd Prendl über das Hinschauen-Festival über Obdachlosigkeit.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Lassen wir zunächst den Mantel der Geschichte wehen. Jede politische Generation hat ihren Schlüsselsatz. Die 68er hatten mehr Demokratie wagen. Die 89er hatten Tear Down the Wall. Und wir 2015er haben, wir schaffen das. Seit Helmut Kohls Versprechen von den blühenden Landschaften und Norbert Blüms sicheren Renten war wohl kein Satz folgenreicher für das deutsche Bewusstsein, hat kein Satz für mehr Projektionen und Proteste gesorgt. So begann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Simon Strauß' Reflexion über Angela Merkels berühmteste Sentenz. Strauß zitierte eine 25-jährige Philosophiestudentin, dieses »Wir kriegen das gemeinsam hin«, das fand ich immer schön und bemerkt dazu, schön war der Satz, wir schaffen das vor allem für jene, die sich durch die humanitäre Geste selbst finden und daraus einen Mehrwert für ihre eigene Persönlichkeit schöpfen konnten. Weniger schön war das, was auf den verheißungsvollen Satz folgte für die Geflüchteten, die nach ihrer so herzlichen Begrüßung teils jahrelang in herzlosen Asylbewerberheimen leben und auf Termine, Zertifikate und Genehmigungen warten mussten. Weniger schön waren die Folgen auch, für die Bürgermeisterinnen und Landräte, die sich in Stadtverordnetenversammlungen und Kreistagssitzungen die Beschimpfungen ihrer Bürger anhören mussten. Als Repräsentanten des Staates, die selbst meist vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, bekamen sie die Wut des anderen Wir, nämlich das Wir des »Wir sind das Volk«, hautnah zu spüren. Simon Strauß in der FAZ unter der sarkastischen Überschrift »Respekt, wer selber macht«. Den Aufstieg der AfD ab 2015 streifte Strauß nur kurz, während die Wochenzeitung Die Zeit der Frage, welche Verantwortung haben die Linken am Aufstieg der Rechten, einen vierseitigen Themenschwerpunkt widmete. Obwohl die AfD bekanntermaßen nicht mit Einschüchterung spart, so Jens Jessen, verfährt sie doch im Umgang mit den zaudernden Bürgern der Mitte nach der Devise, auch wenn ihr uns heute noch nicht wählt, seid ihr doch mit dem Herzen schon bei uns. Ganz anders die Linke. Sie geht davon aus, dass jenseits von ihr gar keine anständigen Menschen mehr existieren. Wer sich nicht als Links- und Migrationsfreund bekennt, gilt schon als rechts. Wer sich nicht vegan ernährt und kein Lastenfahrrad fährt, ist ein Klimasünder. Wer Israel unterstützt, ein kolonialistischer Ausbeuter des globalen Südens. Wer nicht gendert, ein Frauenfeind und so weiter. Weniger polemisch, analytisch umso überzeugender die Einschätzung der israelischen Soziologin Eva Illouz. Seit den 60er Jahren steckt die Linke in einem Dilemma. Sie trieb den Wandel von Normen, Sexualität, Gender, Familie voran und wollte zugleich Anwältin der Arbeiterklasse bleiben. Solange diese nicht zur radikalen Rechten abwanderte, ließ sich die Illusion aufrechterhalten, beides gehe zusammen. Kulturelle Revolution und soziale Interessenvertretung. Doch seit zwei Jahrzehnten zerbricht diese Illusion. Während Akademiker, Künstler oder Finanzleute kosmopolitisch leben, reisen, Englisch sprechen, halten Arbeiter und die untere Mittelschicht an der Nation fest und lehnen Zuwanderung ab. Damit steckt die Linke in einer doppelten Falle. Passt sie sich an, verliert sie ihr gebildetes Stammpublikum, bleibt sie, wie sie ist, erscheint sie als Partei der Privilegierten. Eva Illouz in der Zeit. So wird das nichts im Umgang mit der AfD, titelte die Süddeutsche Zeitung, in der Hubert Kleinert, Ex-Landesvorsitzender der Grünen in Hessen, über das fatale Scheitern des Kampfes gegen rechts nachdachte. Laut Kleinert beruht der Verdacht, die AfD müsse als eine Art Wiedergänger des Nationalsozialismus betrachtet werden, auf einem Missverständnis. Kleinerts Begründung? Ohne den Einfluss rechtsradikalen Gedankenguts bestreiten zu wollen, ist die AfD doch in erster Linie Ausdruck eines Protests gegen vielerlei, was ihre Wähler als Zumutungen der Moderne empfinden. Multikulturalismus, Kosmopolitismus, Feminismus, Genderismus, Klimaaktivismus und alle möglichen Aspekte der Political Correctness. Diese Menschen wird man über eine Verbotsdebatte ebenso wenig zurückgewinnen können wie über Antifa-Kampagnen. Im Gegenteil, ich fürchte, dass wir darüber eher auf amerikanische Verhältnisse zusteuern, befand der Staats- und Verfassungsrechtler Hubert Kleinert in der SZ. Falls Sie sich fragen, ob wir auch leichtere Themen im Angebot haben, oh ja, das Magazin Der Spiegel zum Beispiel räumt der Verlobung zwischen der Sängerin Taylor Swift und dem Footballspieler Travis Kelce den ersten Platz im Ressort Kultur ein. Schließlich ist Swift, laut Tobias Rapp, nicht nur Superstar, sondern auch eine wirkliche Künstlerin. Und das, Rapp glaubt ganz fest daran, wird auch nach der Hochzeit so bleiben. Nur weil Swift verheiratet ist, heißt das nicht, dass sie nicht mehr nahbar, keine beste Freundin der Millionen Swifties mehr sein kann. Viele ihrer langjährigen Fans sind es mittlerweile ja auch. Und ja, Unglück macht grundsätzlich die besseren Songs als Glück, aber auch eine Ehe muss nicht ewig halten. Unromantischer Realismus von Tobias Rapp im Spiegel. In der Tageszeitung Die Welt erklärte der Philosoph Hanno Sauer, warum Klassenzugehörigkeit mehr als jede andere soziale Kategorie unser Leben bestimmt, und bemerkte zu der Frage von Matthias Heine, was die Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig über die globale Oberklasse sagt. Erstens, dass am Ende die globale Upperklasse mit sich selbst im Bett liegt, trotz aller Differenzen. Wenn es um Jeff Bezos Hochzeit geht, dann sind sie eben doch alle da. Und zweitens sieht man natürlich, dass Jeff Bezos nicht wirklich qua Herkunft zur Elite gehört. Wenn ich provozieren will, sage ich manchmal, dass Bezos klassenmäßig unter mir steht. Da kann er noch so reich sein. Und das geht auch nicht weg. Man sieht das ja auch an der Partnerwahl. Die Frau hat, genau wie die solariumgebräunten, tätowierten, radikal rasierten Nazis, alle Insignien des Prolls, mit falschen Brüsten und Lippen und so. Auch die Kleidung, der schlecht sitzende Smoking von Bezos und so weiter, das ist alles Aufsteigermilieu. Hanno Sauer in der Welt. Zuletzt das. Anlässlich seines 70. Geburtstags will die SZ von Helge Schneider wissen, wie man so cool wird. Antwort: Am 30. August 1955 kam die Kunstfigur Helge Schneider auf die Welt. Da war ich schon fertig. Das kann man nicht lernen. Wir gratulieren.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.